Ja, liebe Geschwister, ich darf euch auch ganz herzlich grüßen zu unserem heutigen Gottesdienst am dritten Advent. Ja, und wir wollen unseren Herrn bitten, dass uns auch sein Wort heute wirklich bewegt. Advent, Weihnachten mit Lukas. Ja, man könnte jetzt so einen entsprechenden Text wählen und darüber sprechen, aber wir machen es heute mal etwas anders. Und zwar nehmen wir mal einen Text aus einem der Briefe des Apostel Paulus. Es ist auf jeden Fall ein Text, der auch mit Advent, Weihnachten zu tun hat. Es ist allerdings ein sehr kurzer Text, es sind nur zwei Verse. Es sind aber sehr bekannte Worte, die wir sicherlich alle kennen. Und zwar, man möchte fast sagen, die Weihnachtsgeschichte des Apostel Paulus, könnte man so sagen. Galater 4, die beiden Verse 4 und 5. Da heißt es, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, von einem Weibe geboren und unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, auf dass wir das Sohnesrecht empfingen. Wir wollen nochmal stille werden. Herr Jesus Christus, wir wollen dir jetzt von Herzen Dank sagen, dass du mitten unter uns bist und dürfen dich wieder herzlich bitten, dass du uns dieses Wort aufschließt. Und dass es uns vor allen Dingen auch bewegt, dass wir es in unseren Herzen bewahren, Herr Jesus Christus, und dass es auch unser Leben prägt und bestimmt. Und so danken wir dir immer wieder, dass wir hier noch so uns in Freiheit bewegen können, dass wir noch auf diese Art und Weise dein Wort hören können. Und gib, dass wir auch diese Zeit dann noch ausnutzen, Herr, auch anderen Menschen in unserem Umfeld diese frohe Botschaft wirklich mitzuteilen, damit immer noch diese Wunder geschehen, dass Menschen zum lebendigen Glauben an dich kommen. Und so danken wir dir und wollen dich loben und preisen und dich auch immer wieder bitten, dass alles wirklich zu deiner Ehre geschieht, Herr. Darum geht es letztendlich, auch unser ganzes persönliches Leben. Amen. Ja, liebe Geschwister, löst die Erinnerung an die Geburt Jesu Christi heute noch echte Freude aus unter den Menschen? Der Engel des Herrn, damals da so vor ungefähr 2000 Jahren, der musste ja erst einmal zu den Hirten sagen, fürchtet euch nicht, bevor er also die frohe Botschaft da weiter sagte, ich verkündige euch große Freude, euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus? Und dann geht der Text ja so weiter aus dem Lukas-Evangelium. Doch ich denke, man hat heute wirklich so den Eindruck, dass die Freude an oder beziehungsweise über Jesu Geburt kaum noch die Herzen der Menschen erfüllt. Ja, geschweige denn über die adventliche, über die weihnachtliche Zeit hinaus. Man freut sich heute mehr so an Weihnachtsmärkten, an ausgiebigem Essen, an Geschenken und viele andere Dinge mehr. Und wenn dann noch betont wird, dass es sich hier um eine Tat Gottes handelt, die man normalerweise auf diese Art und Weise so ja gar nicht erlebt, nämlich diese Jungfrauengeburt, ja, dann überrascht es nicht, dass viele Menschen mit der Geburt Jesu selbst heute gar nichts mehr anfangen können, was weiß ich, von Achselzucken, Unverständnis bis hin zur Ablehnung. Ja, bis hin zur Ablehnung und man dabei den Einwand geltend macht, dass es eben wissenschaftlich viele Dinge in der Bibel da beschrieben werden, die gar nicht mehr nachvollziehbar sind, eben auch diese Jungfrauengeburt und dann natürlich noch andere Phänomene, noch andere Wunder, die über den Menschenverstand hinausgehen und wir könnten da jetzt eine ganze Liste aufführen, nicht Auferstehung Toter und Blinde werden plötzlich sehend, Lahme können gehen, Jesus wandelt auf dem Meer, er stillt den Sturm, er vermehrt Brot und Fisch und wenn wir dann noch ins Alte Testament hineingehen, der Durchzug durch das Rote Meer und plötzlich an einer Stelle heißt es ja mal Sonne stehe still, alles Wunder, die unseren Verstand übersteigen und wo man heute sagt, wissenschaftlich irgendwie nicht nachvollziehbar, lehnen wir also ab. Liebe Geschwister, wie klingt es da doch ganz anders bei dem Dichter, wie heißt er, Christian Fürchtegott Gellert, in dem Lied dies ist der Tag, den Gott gemacht. Da heißt es zum Beispiel in der Strophe 2 und 3, die Völker haben dem geharrt, bis dass die Zeit erfüllt ward. Da sandte Gott von seinem Thron das Heil der Welt, dich, seinen Sohn. Wenn ich dies Wunder fassen will, so steht mein Geist vor Ehrfurcht still. Er betet an und er ermisst, dass Gottes Lieb unendlich ist. Ja, das klingt doch da sicherlich ganz anders, liebe Geschwister, was uns da der Dichter da wirklich gesagt hat. Ja, die Jungfrauengeburt, es ist schon ein Wunder und man muss auch sagen, nicht die Verwandlung von Wasser und in Wein da auf dieser besagten Hochzeit zu Kana war also eigentlich das erste Wunder, von dem wir im Neuen Testament hören, sondern eigentlich hier diese Jungfrauengeburt. Aber zurück zu diesem kurzen Text, zu diesen beiden Versen. Wir haben ja gehört, dass Gott jetzt seinen Sohn sandte zu einem festgelegten Zeitpunkt für eine bestimmte Aufgabe oder für einen bestimmten Auftrag. Und daraus ergeben sich ja, ohne dass man da großartig überlegen muss, drei Fragen. Wann sandte Gott? Wen sandte Gott? Und wozu sandte Gott? Und so wollen wir mal an diese beiden Verse herangehen. Zunächst mal die erste Frage, die sogenannte Wann-Frage. Und da heißt es ja schlicht und einfach, diese drei Fragen können wir ja auch immer alle ziemlich leicht beantworten. Da heißt es zum Beispiel, als aber die Zeit erfüllt war. Das heißt doch, dass die Zeit der Sendung des Sohnes Gottes offensichtlich nicht von Anfang an als erfüllt galt, aber dass der lebendige Gott, und das ist ja faszinierend zu sehen, in einer schier endlosen Kette Verheißungen bereits im Alten Testament über seinen Rettungsplan, über den Retter selbst da ankündigt. Und da wollen wir mal ganz chronologisch vorgehen. Und zwar, zunächst mal ist es ja so, dass die Sünde mit Adam und Eva, sagen wir mal etwa so vor 4800 Jahren vor Christus in diese Welt hineinkam und damit natürlich auch alle negativen Begleiterscheinungen, was weiß ich, Krankheit, Zerstörung, Verzweiflung, Streit, Krieg, Missgunst, Missbrauch, Gewalt, Tod und so weiter und deren beziehungsweise dessen Auswirkungen wir ja bis heute spüren. Das ist das eine. Und was ja noch schlimmer ist, dass diese Sünde eben die Trennung brachte zwischen Gott und seinen Geschöpfen. Und trotzdem, liebe Geschwister, hatte Gott schon einen Plan der Erlösung parat. Nicht war er fest entschlossen, wirklich seinen Sohn hier auf diese Welt zu schicken und begann schon im Garten Eden ja so ein bisschen den Vorgang seines Rettungsplanes da zu lüften, als er dann zu der Schlange sagte, und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Also 1. Mose 3, Vers 15. Also der Sohn, der Messias, der Retter, er wird also Sohn einer Frau sein. Das ist das Erste. Und von da an vergehen ja noch Jahrtausende. Aber von da an macht Gott es nun so, dass er von Geschlecht zu Geschlecht, ja, oder von Generation zu Generation, von Jahrhundert zu Jahrhundert immer mehr Details von seinem Rettungsplan da offenbart. Und wir machen jetzt einen riesigen Sprung, fast über 2500 Jahren. Gottes nächster Schritt, ja, war die Erwählung eines Mannes namens Abraham. Es geschah etwa 2100 vor Christus. Und er wandte sich dem Abraham zu und sagte zu ihm, nachzulesen, 1. Mose 12 in den Versen 2 und 3, und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen. Er soll ein Segen sein. Also Gott wird den Sohn einer Frau senden, der eben ein Nachfahre dieses Abrahams ist. Und Gott offenbart weitere Details. Wir brauchen nur wahrscheinlich das eine oder andere Jahrhundert weitergehen. Da lesen wir etwas Interessantes im ersten Buch Mose im Kapitel 49, da kommt es zu diesem, ja, zu diesem bemerkenswerten Familientreffen, nicht, bei dem Jakob, also der Enkel des Abraham, da seine 12 Söhne versammelt und den Segen austeilt. Und Abraham sagt zu dem Viertgeborenen, das war der Juda, nicht zu dem Erstgeborenen, also Ruben, er sagt also zu dem Juda, es wird das Zepter von Juda nicht weichen, noch der Stab des Herrschers von seinen Füßen, bis dass der Held komme und ihm werden die Völker anhangen. Also der Sohn, der Messias, der Sünde, Tod und Teufel einst besiegen wird, wird also ein Sohn aus dem Stamme Juda sein. Und dann vergehen wieder 1000 Jahre. Und der lebendige Gott offenbart sich dem David und sagt zu ihm im 2. Samuelbuch Kapitel 7, Vers 16, aber dein Haus und dein Königtum sollen beständig sein in Ewigkeit vor mir und dein Thron soll ewiglich bestehen. Also der Messias wird also der Sohn einer Frau, ein Nachfahre Abrahams aus dem Stamme Juda und Sohn Davids sein. Aber die Zeit war immer noch nicht erfüllt. Und jetzt vergehen noch weitere 300 Jahre und dann kommt der große Auftritt des großen Propheten Jesaja. Wir haben ja vorhin auch schon einiges gehört aus dem Propheten Jesaja. Und dieser Prophet Jesaja sagt ja nun jetzt ganz entscheidende Dinge. Und zwar sagt er zunächst mal in Jesaja 7, in den Versen 14 und 15, darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie nennen Immanuel, übersetzt Gott ist mit dir, Gott ist mit uns. Butter und Honig, damals so ein Zeichen der Armut, wird er essen, bis er weiß, Böses zu verwerfen und Gutes zu erwählen. Und dann prophezeit Jesaja weiter, und zwar im Kapitel 9, in den Versen 1 und 5 und 6. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Über denen, die da wohnen im finsteren Lande, scheint es hell. Und dann heißt es einige Verse weiter, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gott Held, ewig Vater, Friedefürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er es stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Also, der Messias, ein Sohn einer Frau, Nachfahre des Abrahams aus dem Stamme Juda, Sohn Davids und, wenn wir hier den Propheten da zugrunde legen, er wird wissen, was es heißt, als Mensch geboren zu werden und arm und gleichzeitig aber auch Gott zu sein. Und dann kommt ja dieses berühmte Kapitel 53 dieses Propheten Jesaja. Und dort wird eben berichtet, wie der Messias wirklich sein Volk von den Sünden befreien wird. Und dann kommt doch diese bekannte und berühmte Stelle von dem Propheten Micha aus dem 5. Kapitel, nicht, wo es da heißt, und du Bethlehem Ephrata bist die kleinste unter den Städten, aus dir wird dann auch derjenige kommen. Und dann ist also eine Zeit lang Ruhe. Die Zeit war immer noch nicht erfüllt, aber es passierte in dem Sinne auch nicht mehr allzu viel. Auf jeden Fall sehen wir, dass es wirklich Gott gefallen hat, wirklich Stück für Stück den Vorhang zu lüften, um seinen Rettungsplan wirklich schon im Alten Testament da zu offenbaren. Und das Warten sollte dann bald ein Ende haben, und als dann die Zeit wirklich erfüllt war, da sandte er eben seinen Sohn, nicht zufällig, aber auch nicht zu früh und aber auch nicht zu spät. Man möchte sagen, aus der Sicht Gottes oder in der Strategie Gottes war es letztendlich der optimale Zeitpunkt. Man kann sich das auch so vorstellen, stellt euch einen Krug vor, der bis zum Rand gefüllt ist, sodass nichts überläuft und auch nichts mehr da hinein passt, nichts mehr hineingießen kann. Genau dieses Bild steckt hinter dieser Formulierung, als die Zeit erfüllt war. Man kann sich jetzt natürlich die Frage stellen, warum hat der lebendige Gott ausgerechnet so die Zeit um null herum da gewählt? Er hätte das ja auch früher machen können, er hätte es auch später machen können. Warum also ausgerechnet so um die Jahre um null herum? Die Bibel gibt keine Antwort darauf. Wir wissen es nicht, aber es gibt vielleicht einige kleine, zarte Hinweise dazu. Denn, ich möchte es mal so sagen, denn zu Gottes Plan gehörte ja nicht nur der Zeitpunkt oder auch der Zeitrahmen, sondern auch die äußeren Rahmenbedingungen. Und die waren zu der damaligen Zeit also recht günstig. Es ging nämlich auch darum, nicht dass möglichst viele Menschen schnell mit dieser Botschaft von Jesus Christus da vertraut gemacht werden, sie hören. Und da gab es eben damals zu der Zeit, so um null herum, gab es eben also wirklich gute Rahmenbedingungen. Der damalige Kaiser, also Augustus, der betrieb ja damals den Straßenbau in großem Maße. Es gab befestigte Straßen von römischen Soldaten bewacht und die durchzogen das gesamte römische Reich und irgendwo endeten sie alle in Rom. Dann gab es ja die sogenannte Pax Romana, die sorgte in gewisser Weise für politische Stabilität. Und dann kannte man damals auch eine moderne Weltsprache, die man größtenteils im Römischen Reich verstand, nämlich die griechische Sprache. Sie wurde auch an römischen Schulen gelehrt. Und was auch noch sehr günstig war, und schließlich gab es im Römischen Reich auch ein Netzwerk jüdischer Synagogen. Und das waren damals so um diesen Zeitpunkt, um null herum, waren das also recht günstige Rahmenbedingungen. Und das erleichterte damals, in Anführungsstrichen, den Missionaren, nicht diese Botschaft von Jesus Christus schnell und zügig und an möglichst vielen Orten zu bringen. Das sind also, wie gesagt, mal so kleine Hinweise. Also wie gesagt, die Bibel sagt also nichts darüber raus, warum um diesen Zeitpunkt. Aber ich denke mal, das sind durchaus ganz realistische Hinweise. Das war die Wann-Frage. Jetzt kommen wir zu Punkt 2, die Wen-Frage. Auch diese Frage ist natürlich zunächst mal leicht zu beantworten, nämlich seinen Sohn. Nun muss man allerdings dazu ergänzen, dass der Sohn, Jesus Christus, schon von Ewigkeit her existierte. Dass er schon von Anfang an da war, bevor er also in Bethlehem da geboren wurde. Nicht, das macht vor allen Dingen der Kolosserbrief deutlich. Nicht im Kolosserbrief 1, die Verse 16 und 17, wo es dann heißt, denn in ihm ist alles geschaffen und dann heißt es weiter und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Also er war schon längst da, von Zeiten her war er da, von Ewigkeit war er da, bevor er also wirklich in Bethlehem geboren wurde. Und der Apostel Paulus beschreibt jetzt die Sendung des Sohnes Gottes mit zwei Ausdrücken. Der eine Ausdruck ist hier geboren von einer Frau und der zweite, wo wir nachher zu kommen, unter das Gesetz getan. Zunächst mal zu diesem Ausdruck geboren von einer Frau. Das liest man ja so leicht. Nicht, das ist ja geboren von einer Frau, das ist ja ein Vorgang, der jeden Tag geschieht. Und man liest das wirklich so leicht und man ist, wenn man sich intensiv damit befasst, wirklich überrascht, was alles in dieser Aussage steckt, liebe Geschwister. Und zunächst mal ganz klar steckt da drin das Phänomen der Jungfrauengeburt. Nicht, dass Gott also eine Jungfrau schwanger werden lässt, indem der Heilige Geist über sie, über Maria kommt. Und das ist ja auch interessant, dass Jesus Christus bereits in seiner embryonalen Entwicklung diese drei grundlegenden Anforderungen erfüllen musste und auch erfüllt hat, Mensch zu sein, Gott zu sein, sündlos zu sein, liebe Geschwister. Kein Mensch konnte diese Aufgabe lösen, weil sie alle gesündigt haben. Es kamen auch keine Engel in Frage, die zwar sündlos sind, aber sind eben nicht Gott. Gott konnte das nur tun, denn, wie heißt es im Lukas-Evangelium 1, Vers 37, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Um aber jetzt die Jungfrauengeburt, die ja heute sehr, sehr angegriffen wird und zum Teil auch im kirchlichen Bereich abgelehnt wird, um die Jungfrauengeburt wirklich zu verstehen, liebe Geschwister, ja, muss der Mensch Römer 5, Vers 12 verstehen. Römer 5, Vers 12. Deshalb, wie durch einen Menschen, Klammer auf, Adam, Klammer zu, die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde, die dann zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie nämlich alle gesündigt haben. Und liebe Geschwister, wenn das ein Mensch nicht versteht oder nicht verstehen will, dann wird er auch letztendlich mit der Jungfrauengeburt nichts anfangen können und mit der Menschwerdung Jesu nichts anfangen können. Denn diese Römerstelle, die sagt ja nun unmissverständlich, dass das Unheil, ich sag mal jetzt statt Sünde Unheil, um den Gegensatz zu verdeutlichen, was Jesus Christus gebracht hat, nämlich das Heil. Also diese Römerstelle macht also wirklich deutlich, dass das Unheil, was Adam durch seinen Ungehorsam angerichtet hat, und das ist jetzt ganz wichtig im Denken der Bibel, allumfassend ist. Es gibt dafür ein Fremdwort, korporativ, nicht kooperativ, sondern korporativ. Da steckt auch das Substantiv drin, das deutsche Substantiv Körperschaft. Also das ist ganz wichtig, das ist allumfassend, so wie auch das Heil von Jesus Christus oder durch Jesus Christus auch eben allumfassend ist. Also indem sich also Adam gegen den lebendigen Gott entschied, kam dieser furchtbare Riss in das Menschengeschlecht, Menschheitsgeschlecht, das nach Adam da wirklich durchmarschiert ist, bis auf den heutigen Tag. Und kein Mensch, liebe Geschwister, ist davon ausgenommen, weil keiner, das ist jetzt ganz wichtig zu verstehen, weil keiner außerhalb dieser adamitischen Körperschaft, da haben wir das Wort, Körperschaft, hineinkommen wird. Kein Mensch. Und das ist ganz wichtig im Denken der Bibel, das zu verstehen. Denn ich habe schon das hin und wieder die Aussage gehört, was habe ich damit zu tun, was der Adam da von heute aus mal gerechnet vor 6800 Jahren da verzapft hat. Was habe ich damit zu tun? Aber so denkt die Bibel eben nicht. Sie sagt eben, dieses Unheil, was durch den einen Menschen reingekommen ist, das ist allumfassend. Allumfassend. Das ist ganz wichtig, also wirklich zu verstehen. Und jetzt gibt es einen, liebe Geschwister, der sich als einziger freiwillig dazu bereit erklärt hat, in diese adamitische Körperschaft da hineinzugehen, nämlich unser Herr Jesus Christus. Alle anderen haben überhaupt keine Chance, weil sie nämlich automatisch mit der Geburt in diese adamitische Körperschaft hineingeboren werden. Also ganz, 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 ganz wichtig zu verstehen. Und vom Denken der Bibel her gibt es nur einen prinzipiellen Unterschied zwischen Adam und all den Menschen, die danach gekommen sind. Der Adam hatte zumindest noch theoretisch die Chance, nicht zu sündigen. Aber all die Menschen, die nach ihm gekommen sind, sind nicht mehr in der Lage, nicht zu sündigen, liebe Geschwister. Das ist das Erste, was in dieser Aussage drinsteckt, geboren von einer Frau. Also das Phänomen dieser Jungfrauengeburt ist das eine. Aber umso interessanter oder sagen wir so, umso bemerkenswerter ist es dann aber, dass Gottes Sohn ansonsten ohne jegliche Sonderbehaltung von einer Frau geboren wurde. Nicht, dass er zur Welt kam. Also er hat alles durchgemacht. Diese 9-monatige embryonale Entwicklung, dann, ich habe jetzt nicht so viel Ahnung von Gynäkologie, aber Kinder werden oder werdende Kinder werden auch was mit Vorwehen und mit den eigentlichen Wehen zu tun haben und die Geburt wird auch schmerzhaft, auch in gewisser Weise schmerzhaft sein für das Kind. Alles weitere, was danach kommt, Windeln, Babygeschrei, Muttermilch und so weiter, das hat alles Jesus Christus natürlich durchgemacht. Also ansonsten in dieser Hinsicht keine besondere Sonderbehandlung für Jesus Christus. Er ist somit also ja wirklich in dieses Menschsein hineingeschlüpft, Herr Jesus. Er wurde diesen Menschen gleich eben ohne Sünde. Wurde den Menschen, ja, diese Menschen, die ihn mit so viel Ignoranz, mit so viel Gleichgültigkeit, mit so viel Kaltschnäuzigkeit, mit so viel ja Unglauben begegnet sind und immer noch begegnen. Geboren von einer Jungfrau. Ich sagte es vorhin, man liest da so einfach drüber. Aber bedenken wir noch ein weiteres. Nehmen wir diesen Satz bitte nicht zu sehr auf die leichte Schulter. Und bedenken wir, wie teuer dieses, nicht geboren von einer Frau und damit die Menschwerdung Jesu Christi, wie teuer die ihm zu stehen bekam. Überlegen wir einmal Folgendes. Er ging mitten hinein in eine Welt, die seiner Welt im Himmel völlig widersprach. Er kam auf diese Erde und wir haben sie vorhin geschrieben, wie sie gekennzeichnet ist. Einsamkeit, Verzweiflung, Streit, Hass, Krieg, Verwüstung, was weiß ich, Betrug, Korruption, Missbrauch, Tod. Du kannst diese Liste endlos weiterführen. Liebe Geschwister, was für ein Tausch hat unser Herr Jesus Christus da gemacht, vom Himmel, nicht hier auf diese sündige Welt. Weiß gar nicht, ob man das mit irgendeinem weltlichen Beispiel vergleichen kann, aber stellt euch mal ein Inserat in einer Tageszeitung, ja, unter der Rubrik Wohnungstausch, Wohnungswechsel folgenden Inhalts vor. Biete Luxusvilla, nicht aus, mit allem Komfort, in schönster Lage, suche Bretterbude, was weiß ich, in Slum-Gegend, kann auch durchaus Kriegsschauplatz sein, man würde ja solch einen Menschen für nicht normal erklären, aber sowas gibt es eben auch gar nicht, liebe Geschwister. Und doch müssen wir sagen, ja, liebe Geschwister, es gibt es in der Tat. Allerdings kann man das nicht in der Tageszeitung nachlesen, sondern nur im Nachrichtenmagazin Gottes, genauer gesagt in der Bibel, noch genauer gesagt in Lukas 2. Und da geht es eben nicht nur um einen geplanten Wohnortwechsel, sondern auch um einen vollzogenen Wohnungswechsel aus dem Reichtum in die Armut. Das alles, liebe Geschwister, steckt in diesem Ausdruck geboren von einer Frau, wo man, ja, was man einfach so leicht überliest. Ja, und dann sagten wir vorhin, die Sendung Jesu Christi wird ja vom Apostel Paulus noch mit einem zweiten Ausdruck beschrieben, nämlich unter das Gesetz getan. Unter das Gesetz getan, und zwar in zweifacher Weise. Zunächst einmal so, dass Jesus Christus, der König aller Könige, der Herr aller Herren, dass für ihn die gleichen Gebote galten wie für alle anderen Menschen auch, aber wie gesagt, er hat sie gehalten ohne Sünde. Das ist das eine. Das andere, was für uns ganz entscheidend ist, liebe Geschwister, dass er noch auf eine andere Art und Weise unter das Gesetz gestellt ist, und dafür können wir auch immer wieder nur dankbar sein, er hat nicht nur das Gesetz vollkommen erfüllt, sondern Jesus hat auch, obwohl, ja jetzt ohne Sünde, sondern er hat auch den Preis gezahlt, den das Gesetz für die Übertreter fordert. Und bedenken wir bitte, liebe Geschwister, was die Übertretung des Gesetzes betrifft, dass bei Gott das Strafmaß eben nicht vom Maß des Übertretens abhängt. Wir würden die Bibel also vollkommen falsch verstehen, wenn wir das nicht erkennen. Jakobus 2, Vers 10. Denn wenn jemand das ganze Gesetz hält und sündigt an einem einzigen Gebot, dann ist er am ganzen Gesetz schuldig. Das ist ja auch ein Satz, tja, der den meisten Menschen überhaupt nicht eingänglich ist. Das würde ja jetzt bedeuten, obwohl es eigentlich etwas natürlich unrealistisch ist, aber sagen wir es trotzdem mal so, nicht würdest du in deinem Leben nur eine einzige Sünde begehen, wärest du vom Reich Gottes ausgeschlossen. Und wer will das verstehen als Mensch und als Ungläubiger? Wer will das verstehen? Nicht, dass Gott so ist. Nicht, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und wem ich das Herz verstocke, dem verstocke ich das Herz. Nicht? Das ist natürlich ein Geheimnis, diese biblische Wahrheit. Allerdings muss man jetzt sagen, um jetzt bei den Ungläubigen zu bleiben, dass das Strafmaß in der Hölle, in der ewigen Verdammnis, ich mir schon vorstellen kann, natürlich nicht für jeden gleich sein wird. Offenbarung 20, Vers 13 sagt er, und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Also das Strafmaß der Verlorenheit, das wird sicherlich unterschiedlich sein, aber verloren, wenn sie die Sache mit dem Herrn Jesus Christus und mit Gott nicht bereinigt haben, verloren sind sie alle, ob sie nur eine Sünde begangen haben in ihrem Leben oder zig. Das ist sicherlich so. Nicht bereinigte Sünden auf Erden ziehen ewige Verdammnis nach sich, keine zeitliche, so wie wir das teilweise aus unserer Rechtsprechung erkennen. Und wenn wir das ablehnen, oder wenn das ein Mensch ablehnt, weil er das nicht will, ja, dann steht er natürlich auch in der großen Gefahr, dass er da irgendwelchen Irrlehren anhängt, was weiß ich, Altversöhnung oder die Lehre vom Fegefeuer, oder er wird besonders Wert legen auf seine eigenen Werke und so weiter und so fort. Und jetzt, liebe Geschwister, jetzt ist auch klar, warum Jesus Christus selber Mensch werden musste. Es waren erstmal Menschen, die gegen Gott gesündigt haben. Das Ganze geschah eben hier auf dieser Erde. Also musste diese Sache auch, auf dieser Erde durch einen Menschen also wirklich bereinigt werden. Und so musste auch ein Mensch für die Strafe zahlen. Und da blieb für Gott nur einer übrig, nämlich nur sein Sohn, der jetzt stellvertretend für dich und für mich diesen Weg gegangen ist und am Kreuz für deine und für meine Schuld starb. Und alle anderen Menschen, ja, kamen dafür nicht mehr in Frage. Und bedenken wir hierbei noch eines. Das alles hat Jesus Christus getan, bevor irgendeiner seiner damaligen Zeitgenossen, ganz zu schweigen von uns, sich bekehrt hatte. Wir kennen ja alle dieses Wort aus Römer 5, Vers 8, dass Jesus Christus für uns gestorben ist, als wir alle noch Sünder waren. Bedenken wir das bitte auch. Und jetzt bleibt ja im Rahmen dieser Wen-Frage, nicht wen sandte Gott, da bleibt jetzt noch eine andere Frage offen, wo man sich ja heute auch intensiv mit beschäftigt. Nicht, wieso ging Gott diesen Weg, dass man sagt, Gott, konntest du es nicht anders machen? Weniger dramatisch, weniger blutig, weniger ärmlich, weniger anstößig. Da reibt sich ja die Kirche dran. Und ich sage mal Folgendes. Die Ungeheuerlichkeit begann ja schon am Anfang, dass der große, lebendige, heilige, mächtige, allwissende, allgegenwärtige Gott ein Kind wurde, nicht, und die einzigen Erkennungsmerkmale, die einzigen Erkennungszeichen waren ja Windeln und Krippe. Und diese Ungeheuerlichkeit nahm ihren Fortgang ja in weiteren Ungeheuerlichkeiten, dass nämlich Jesus, ja, wie soll ich sagen, dass Jesus sogar von seiner eigenen Familie ja als verrückt oder als nicht normal erklärt wurde. Nicht, dass er von der Geistlichkeit, nicht, dass sie ihn für Belzebub hielten und dass sie ihn auch der Gotteslästerung bezichtigten und er dann am Ende, ja, für dich und für mich wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Und wenn nun, liebe Geschwister, wenn nun der lebendige Gott nur durch sein gesprochenes Wort dieses Universum geschaffen hat, und er es erhält und er es lenkt. Liebe Geschwister, dann und dieser lebendige Gott keine andere Möglichkeit sah, was die Rettung der Menschen betrifft, als sich als Mensch auf diesen Leidensweg zu machen und ans Kreuz zu gehen. Da macht es für uns Menschen wenig Sinn. Aber das ist noch viel zu harmlos ausgedrückt, da muss man schon sagen, dann ist es eine Unverfrorenheit, dass wir Menschen mit unserem begrenzten Verstand nicht dem lebendigen Gott vorschreiben wollen, wie er es aus unserer Sicht hätte besser machen können. Das ist eine absolute Frechheit, so zu denken. Für uns bleibt nur eines übrig, wirklich dem lebendigen Gott staunend wirklich dankbar zu sein. Und dass wir an dieser einmaligen Rettungsaktion Gottes in Jesus Christus wirklich viel mehr sehen, wie schlimm es um uns Gläubigen gestanden hat und wie groß unsere Schuld ihm gegenüber wirklich gewesen ist und wie groß seine Liebe uns gegenüber ist. Um uns zu retten, musste der Schöpfer der Welt in Jesus Christus, musste er ein Kind werden, musste diesen Leidensweg gehen, wurde gekreuzigt und musste sterben für dich und für mich. Die Wen-Frage. Und jetzt die letzte Frage, die Wozu-Frage. Und da gibt uns ja diese beiden Verse die Antwort, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Also, der lebendige Gott sandte also seinen Sohn, um uns loszukaufen. Wovon? Von dem Fluch des Gesetzes. Das Gesetz an sich, liebe Geschwister, ist gut. Psalm 19, Vers 9. Die Befehle des Herrn sind richtig und erfreuen das Herz. Die Gebote des Herrn sind lauter und erleuchten die Augen. So, weil aber jetzt der Mensch nicht in der Lage ist, das Gesetz oder die Gebote Gottes zu halten, nicht liegt eine unwiderrufliche Strafe auf jeden einzelnen Menschen. Und das war schon beim Sündenfall der Fall, Und ja, das ist eben keine Schuld, ja, wie soll ich sagen, die eine einjährige oder zweijährige Bewährungsstrafe nach sich zieht, sondern das Gesetz verurteilt, das Gesetz verdammt dich, das Gesetz sagt, du musst sterben. So, nun hat Jesus Christus, hat er uns erlöst von dem Fluch des Gesetzes. Ja, warum? Weil er selbst zum Fluch ja wurde. Und warum? Damit wir die Sohnschaft empfingen. Es gibt ja so einige synonyme Begriffe für Sohnschaft. Könnte auch sagen, Kindschaft, Annahme an Kindesstatt oder auch Adoption. Also sind alles synonyme Begriffe. Aber wir wollen uns einmal hier die Frage stellen, was will der Apostel Paulus wirklich mit dem Begriff, ich verwende mal jetzt den Begriff Adoption, weil er uns eigentlich auch sehr geläufig ist aus dem täglichen Leben, was will er wirklich mit dem Begriff der Adoption also da deutlich machen? Zunächst ist ja der Gedanke der Adoption bei Gott ein Bild seiner souveränen Gnade und Liebe. Und wir kennen, wie gesagt, wir kennen diesen Begriff aus dem alltäglichen Leben. Wir wissen, in der Regel werden Kinder von kinderlosen Ehepaaren adoptiert. Nur beim lebendigen Gott sieht das etwas anders aus, denn er ist ja nicht in dieser Verlegenheit. Er hat einen Sohn und er könnte sich aus Steinen auch Kinder machen. Wir wissen, dass der Johannes der Täufer das mal so ähnlich, glaube ich, gesagt haben, er könnte dem Abraham aus Steinen Kinder erwecken. Also Adoption ist für den lebendigen Gott kein Akt der Hilflosigkeit, liebe Geschwister. Er adoptiert nicht nach unseren menschlichen Kriterien, sondern er erwählt, er adoptiert ja nach seiner freien Gnade und Liebe. Und man darf sogar auch sagen, aber es ist ihm wirklich eine Ehre, unwürdige Sünder wirklich zu erretten, sie zu seinen Söhnen, sie zu seinen Töchtern zu machen. Das dürfen wir auch so sagen. Er ist aber weder gezwungen noch verpflichtet, irgendjemand zu adoptieren. Er tut es einfach nach dem Wohlgefallen seines Willens. Ja, und das ist auch etwas, das ist auch eine Aussage, die den meisten Menschen überhaupt nicht eingänglich sind. Das muss man einfach so nüchtern sagen. Aber dieser Ausdruck Adoption, liebe Geschwister, lasst uns noch ein bisschen dabei bleiben. Der besagt ja noch mehr, der zeigt ja noch weiter. Obwohl ja jetzt zwischen dem Sohn Gottes und den Söhnen Gottes, Töchter jetzt immer mit einbegriffen, aber obwohl jetzt zwischen dem Sohn Gottes und den Söhnen Gottes, trotz dieser gleichen Bezeichnung, besteht ja ein fundamentaler Unterschied. Wir Menschen kommen eben nicht aus dem Bereich des Himmels und wir sind auch nicht Gott. Im Gegensatz zu Jesus Christus. Obwohl wirklich dieser fundamentale Unterschied besteht, und das ist jetzt das Wunderbare, besteht aber kein Unterschied in der Liebe des Vaters zu seinem Sohn und zu dir. Das ist ganz wichtig zu wissen. Der Vater liebt dich mit der gleichen, ja, wie soll ich sagen, mit der gleichen Zuneigung, mit der gleichen Herzlichkeit, wie er Jesus Christus liebt. Wie hat Jesus Christus gebetet? Johannes 17, Vers 23. Damit die Welt erkenne, dass du sie liebst, wie du mich liebst. Also, obwohl es diesen fundamentalen Unterschied gibt, Sohn Gottes und den Söhnen, und den Söhnen Gottes nicht, liebt er aber dich mit der gleichen Zuneigung und Herzlichkeit, wie er seinen Sohn Jesus Christus liebt. Ja, und der Begriff Adoption, der sagt ja noch mehr. Der sagt ja auch, dass wir in die Familie Gottes aufgenommen werden. Wenn du also jetzt die Wiedergeburt erlebt hast und wenn du aus Glauben gerecht gesprochen worden bist vom lebendigen Gott, dann sagt das ja noch nicht im vollen Sinne, dass du jetzt auch zur Familie Gottes gehörst. Die Engel haben ja, wenn man so will, sind ja auch geistlich lebendig, aber sie werden nicht Gottes als Gottes Kinder bezeichnet. Die Engel haben ja auch, ich sag's mal so, einen gewissen Status an Gerechtigkeit, sonst könnten sie ja gar nicht da vor dem Thron Gottes erscheinen. Aber sie werden eben nicht als Kinder Gottes bezeichnet, sie sind auch nicht Miterben Christi. So werden sie in keiner Weise bezeichnet. So, und was der lebendige Gott jetzt gemacht hat, dass er eben nach Wiedergeburt beziehungsweise nach der Rechtfertigung eben noch einen Schritt weitergegangen ist und macht und hat uns zu seinen vollberechtigten Kindern gemacht. Wir sind also aufgenommen worden in seine Familie. Dabei ist es natürlich klar, da ist die Wiedergeburt bzw. die Rechtfertigung aus Glauben und Gnaden ist natürlich das elementare Fundament, auf dem die Adoption gründet. Das ist klar. Aber diese beiden Dinge selbst sagen das ja noch nicht im vollen Maße aus, dass ich jetzt zur Familie Gottes höre. Da ist Gott also jetzt noch einen Schritt weiter gegangen. Das heißt also, er belässt es also nicht bei einer juristischen Feststellung, sondern, ja, wie soll man das ausdrücken? Das ist im Grunde genommen so, wie bei einem Richter, der da einen Jugendlichen oder der einem Jugendlichen nach einer Gerichtsverhandlung gleich mit nach Hause nimmt und ihm sagt, ab jetzt gehörst du zu meiner Familie. Ist ein schwaches Bild. Aber so könnte man sich das vorstellen. So hat Gott das gemacht. Du gehörst jetzt, nachdem du das alles erlebt hast, die Wiedergeburt, nachdem ich dich aus Gnaden gerechtfertigt habe, dass du so vor mir stehst, als wenn du nie gesündigt hättest. Und jetzt nehme ich dich auch in meine Familie auf. Das hat allerdings Konsequenzen, liebe Geschwister. Das hat allerdings Konsequenzen. Und zwar, dass nämlich jetzt der lebendige Gott auch die Vaterschaft übernimmt. Das ist ja im alltäglichen Leben im Normalfall ja auch so, nicht, dass der lebendige Gott für uns sorgt, wie normale, gute Eltern für ihre Kinder. Und was schließt das mit ein? Erziehung. Erziehung. Du kannst eben als Kind im Hause Gottes nicht machen, was du willst, so wie du auch als Kind im Hause deiner Eltern im Normalfall auch nicht machen kannst, was du willst. Das muss man ganz nüchtern also sehen. Nicht, dir soll nämlich eine liebevolle Erziehung zuteil werden. Du musst immerhin bedenken, du bist ein Kind des Allerhöchsten. Des Allerhöchsten, was man sich nur denken kann. Du bist ein Kind des Allerhöchsten. Und deswegen soll dir auch eine Bildung zuteil werden. Nicht, du sollst sozusagen auf der Hochschule Gottes wirklich erzogen werden. Du sollst sie besuchen, nicht? Du sollst, ja, wenn man so sagen kann, im Bild weiter fortfahren kann, du sollst an der Universität des Himmels wirklich studieren. Es soll aus dir ein guter Charakter werden, eine gesunde, vorbildliche Persönlichkeit. Du sollst immer ähnlicher dem Herrn Jesus Christus werden. Und deswegen übernimmt der Vater diese Vaterschaft und das beinhaltet eben diese Erziehung. Und man könnte im Grunde genommen noch mehr dazu sagen, was Adoption auch alles bedeutet. Das ist sicherlich nicht noch alles. Da gehört sicherlich noch mehr zu. Ich denke vor allen Dingen auch diese innige Gemeinschaft, die du durch Gebet und durch Bibellesen erfahren darfst. Dass du eben zu jedem Augenblick mit jeder Sache zum lebendigen Gott kommen darfst. Dass du ihm dein Herz ausschütten darfst. Dass du immer wieder Vergebung deiner Schuld erfahren darfst. Das gehört alles dazu. Also der Segen der Kindschaft wirkt sich auch dahingehend aus, dass du deinem Vater in Jesus Christus immer und immer ähnlicher wirst. Ja, liebe Geschwister, das war mal so die Weihnachtsgeschichte des Apostel Paulus. Ich darf nochmal die beiden Verse also vorlesen. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, von einem Weibe geboren und unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, auf dass wir die Sohnschaft empfingen. Amen. Ich möchte mit uns noch beten. Ja, Vater im Himmel, du hast dir etwas ausgedacht für unser Heil, ja, das uns wirklich ins Staunen versetzt. Und je tiefer wir in dein Wort hineinschauen, desto mehr merken wir, wie unvorstellbar genial du das alles gelöst hast. Aber auch wie unvorstellbar groß deine Liebe zu uns ist, mit der du uns errettet hast und mit der du auch noch andere erretten willst. Ja, wir können nur davor stehen und dich anbeten und dich loben, dich preisen und dir von ganzem Herzen dafür Dank sagen. Amen. Oh.